Hallo, bevor unsere Folge Digis featuring DSLK, eine Stimme für die Zukunft der Bildung losgeht, möchte ich euch auf einen ganz besonderen Schulpreis aufmerksam machen. Der DSLK Schulpreis Bildung für nachhaltige Entwicklung wird 2025 schon zum dritten Mal an 5 Schulen vergeben, die für ihre nachhaltigen Projekte ausgezeichnet werden. Insgesamt werden 50.000 Euro Preisgeld von der Signal Iduna gestiftet. Nutzt unbedingt noch bis zum 30.04. die Chance, um euch mit eurer Schule für den DSLK Schulpreis BNE zu bewerben. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Oder ich sage gerne auch die Adresse www.dslk-schulpreis.de. Aber auch alles in den Shownotes und jetzt geht's los.
Hey Diggis, so geht Lernen heute. Der Wissenspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel.
Hey Diggis, so geht Lernen heute. Heute haben wir etwas Besonderes für euch. Ihr habt es vielleicht schon in Social Media gelesen, auf Instagram haben wir schon gepostet, auf LinkedIn war es schon. Diggis ist Medienpartner, Podcastpartner vom Deutschen Schulleitungskongress. Viola, was sagst du dazu?
Ja, ich freue mich sehr darauf, denn für mich wird es dann auch Ende November der erste Live-DSLK werden. Ich war in den letzten Jahren noch nicht vor Ort, im Gegensatz zu dir, Gerd. Ich weiß, du hast schon viele Erfahrungen gesammelt und warst auch sehr begeistert von dem Input, den du dort bekommen hast. Und ich gehe jetzt die Reise zusammen mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Das heißt, ich steigere meine Aufregung so langsam bis Ende November, habe tolle Gäste mit dir zusammen im Podcast, die wir so etwa einmal im Monat rund um den DSLK bei uns begrüßen dürfen, mehr Infos bekommen, spannende Einblicke auch natürlich in die Top-Speaker, die vor Ort sein werden und vielleicht sogar schon im Vorfeld bei uns hier bei Hey Diggis, so geht Lernen heute. Also von daher ist es eine ganz tolle Partnerschaft und man darf gespannt sein auf das, was kommt.
Denn wir werden jetzt circa einmal im Monat jetzt einen Gast, eine Gästin haben, die auf dem Deutschen Schulleitungskongress Speakerin sein wird und mit denen schon mal ein Thema ein bisschen vorbesprechen, euch ein bisschen Appetit machen auf den Deutschen Schulleitungskongress, auch schon mal so ein bisschen tiefer in so ein Thema einsteigen, damit ihr so einen Einblick habt, was euch erwartet. Und wenn ihr schon mal so einen kleinen Eindruck haben wollt, da gibt's ja auch eine Folge aus dem November vom letzten Jahr, wo ich als, Viola, sagst du immer, rasender Reporter unterwegs war mit
absolut
meinem Mikro. Ja. Und da könnt ihr schon mal so ein bisschen die SLK-Luft schnuppern.
Könnt ihr schnuppern. Und natürlich heute steigen wir direkt ein und sogar mit zwei starken Stimmen des DSLK. Nämlich zum einen mit Dr. Roman Luckscheiter, der ist Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission. Also doch sehr
also der höchste Vertreter in Deutschland von der
ja,
UNESCO.
Also wirklich, wirklich toll, dass er sich für uns Zeit nimmt. Und auch mit Udo Beckmann, der ja auch Leiter des Programmbeirats für den Deutschen Schulleitungskongress ist und so weiter und so fort. Ganz viele spannende Funktionen.
Kompetenter geht's kaum.
Kompetenter geht's kaum. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch, dieses Mal zu viert. Und ich würde sagen, Gerd, wir steigen direkt ein. Willkommen zur ersten neuen Folge von Diggis featuring DSLK. Eine Stimme für die Zukunft der Bildung. Heute bei uns zu Gast zwei herausragende Stimmen, wenn es um die Zukunft von Bildung geht.
Hey Diggis! So geht Lernen mit.
Dr. Roman Luckscheiter ist Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission. Er bringt die globale Perspektive auf Bildung, Menschenrechte und Nachhaltigkeit mit. Udo Beckmann war viele Jahre Vorsitzender des VBE, ist Leiter des Programmbeirats für den Deutschen Schulleitungskongress und ist Koordinator der Jury des dort vergebenen DSLK-Schulpreises Bildung für nachhaltige Entwicklung. Gemeinsam sprechen wir über Verantwortung, Menschenrechte und das, was Schulen heute stark macht. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Dr. Luckscheiter, ich würde gerne mal mit Ihnen beginnen. Die UNESCO betont ja die Bedeutung von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wie definieren Sie denn in dem Kontext die Verantwortung von Bildungseinrichtungen im 21. Jahrhundert?
Also wenn man ganz zurückgeht, kann man ja sogar sagen, das liegt ja ganz in der DNA der UNESCO von Anfang an. Wenn man sich an die Präambel der Verfassung erinnert, wenn Kriege im Geiste der Menschen entstehen, dann muss auch Frieden im Geiste der Menschen entstehen. Und dafür braucht es eben Bildung. Und das weiter entfaltet zu haben, ist, glaube ich, die große Leistung der UNESCO, die mit Bildung für nachhaltige Entwicklung ja tatsächlich weltweit etwas geschafft hat, woran man sich gut orientieren kann. Uns verbindet in allen Ländern die Idee der Nachhaltigkeit. Was bedeutet das aber dann für die Bildung? Und da sind natürlich die Bildungseinrichtungen ganz besonders gefordert, weil das Konsequenzen hat für Curricula, aber auch für die Gestaltung von Lernorten. Es gibt natürlich auch das Nonformale, auf das wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Aber für die Bildungseinrichtungen ist zunächst einmal die quasi Verpflichtung, aber eben auch die Herausforderung, die jungen Menschen, die sich zu ihnen begeben und die ihr Recht auf Bildung dort ausüben, dass sie befähigt werden für ihre Zukunft und dass sie dabei nicht nur die Grundfertigkeiten lernen, wie Rechnen und Schreiben und Lesen, sondern eben auch Fähigkeiten, die sie zum kritischen Denken befähigen, die sie aber auch antizipatorisch, also vorausahnend aufstellen, dass sie sich mit Zukunft überhaupt beschäftigen können, auch mit ihrer eigenen Wirkungsmächtigkeit. Und dass man eben in einer Bildungseinrichtung auch dafür sorgt, dass sich Kreativität entfalten kann. Denn nur in Kreativität entsteht ja Innovation, dass ein Zusammenarbeiten erfolgen kann. Das ist ja per se ein Wert und dass man auch im Zusammenarbeiten lernen kann, wie sich Dinge weiterentwickeln. Und dann natürlich Kompetenzen, die heutzutage immer wichtiger werden, Medienkompetenz, Umgang mit KI, auch das spielt natürlich im Rahmen von Nachhaltigkeit und kritischem Denken und Befassung mit Zukunft eine große Rolle, sowohl als Risiko als auch als große Chance. Insofern, wenn ich vorhin sagte, es gibt auch das Nonformale, dann ist sicherlich eine Aufgabe von Bildungseinrichtungen im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung, gerade auch diese Grenzen zu überwinden und ganzheitlich an die Sache heranzugehen, zu gucken, wer sind unsere Partner außerhalb der Bildungseinrichtung.
Da habe ich gleich mal eine Frage. Jetzt ist die UNESCO eine weltweit operierende Organisation. Und wir haben ganz unterschiedliche Regierungsformen, wir haben ganz unterschiedliche kulturelle Voraussetzungen. Jetzt haben Sie schon gesagt, Frieden ist etwas, was die Menschen alle verbindet. Wie kriegt man das koordiniert und wie findet man so einen gemeinsamen Nenner?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das auch den besonderen Reiz, glaube ich, der UNESCO ausmacht. Sie funktioniert ja quasi auf zwei Ebenen. Zum einen auf der Ebene des Völkerrechts, wo sich die fast 200 Mitgliedstaaten zusammensetzen und gemeinsame Texte verfassen und auch an diesen Texten arbeiten, wo es genau um diese Werte, um die Prinzipien der Bildung für nachhaltige Entwicklung beispielsweise geht. Und da ist die große Herausforderung, dass diese Staaten, die aus sehr unterschiedlichen Kontexten kommen, die vielleicht auch unterschiedliche Verständnisse von Bildung haben, aber bei denen auch bestimmte Werte oder Prinzipien unterschiedlich gelebt werden. Wir reden oft von Demokratie. Viele Mitgliedstaaten haben ein etwas anderes Demokratieverständnis als wir oder eine andere Haltung dazu. Und trotzdem ist die große Leistung, dort, wo es um Bildung geht, um die Weiterentwicklung der nächsten Generation, kann man doch viel Einigung auch erreichen, indem man es zusammen ausformuliert und dann Grundlagentexte hat, an denen sich Systeme, an denen sich Bildungseinrichtungen, an denen sich Lehrkräfte orientieren können. Das ist schon mal das Wichtigste. Also man schafft völkerrechtliche Bedingungen, man schafft Empfehlungen, Standards, an denen man sich orientieren kann. Und dann gibt es diese andere Ebene der UNESCO-Arbeit, wo man sehr konkret werden kann. Sie schafft Initiativen, wie etwa UNESCO-Projektschulen, wie etwa das Netzwerk Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo sich Kommunen Initiativen begegnen können und UNESCO-Arbeit selber mitgestalten. Also insofern, das ist dann wieder sehr ausdifferenziert nach den Mitgliedstaaten, was sich dann wirklich im jeweiligen Land daraus ergibt.
Und es gibt ja diese Rahmen und wir setzen uns auch natürlich in Deutschland mit auseinander. Und da haben wir ja so ein bisschen vielleicht wie UNESCO unser Föderalismus. Also wir müssen verschiedene Bundesländer da zusammenbringen mit den Überzeugungen. Die Frage mal an Herrn Beckmann. Als ehemaliger VBE-Vorsitzender haben Sie einen umfassenden Einblick in die aktuellen Herausforderungen von Schulen. Wie sehen Sie genau in diesem Kontext die Rolle von Schulleitung und Lehrkräften bei der Vermittlung von Werten wie Verantwortung und Nachhaltigkeit, was die UNESCO ja gesetzt hat als Werte?
Also einmal wissen wir ja, dass die Schulleitung eine ganz besondere Rolle hat, eine besondere Aufgabe hat, wenn es um das Thema Schulentwicklung insgesamt geht. Gerade in Zeiten globaler Krisen, wie wir sie gerade erleben, ob im wirtschaftlichen Bereich, ob Klimakrise, ob Kriege um uns herum sind, gesellschaftliche Umbrüche, steigen ja auch damit verbunden wachsende Erwartungen an die Bildungseinrichtungen. Kinder wachsen zurzeit auf mit vielen Fragen, die sie haben. Wie sieht unsere Zukunft aus? Wie wird es weitergehen? Was trägt dazu bei, damit wir in Zukunft auch in einer sicheren Welt leben können? Ich glaube, inmitten all dieser Fragen steht dann die Schule als Ort der Orientierung, natürlich gesteuert durch die Schulleitung mit einem Team, mit dem Kollegium. Und es ist eben der Schulleiter nicht nur jemand, der Curricula umsetzt, der Verordnungen umsetzt, sondern er ist auch gleichzeitig mit seinen Kolleginnen und Kollegen Wertebotschafter. Und mir ist immer ganz wichtig zu sagen, dass diese Themen Menschenrechte, Nachhaltigkeit nicht Zusatzthemen sind, sondern sie sind Themen, die gelebt werden müssen in der Schule. Sie sind Querschnittsthemen, die sich durch alle Fächer hindurchziehen. Und da ist es auch wichtig, dass man ein gemeinsames Verständnis in der Schule davon hat, denn jede Entscheidung, jede Geste ist gleichzeitig auch wieder ein Signal an die Kinder in der Schule zu zeigen, ja, es gibt große globale Krisen, aber wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir bei uns selbst anfangen, hier bei uns in der Schule.
Ja, Wertebotschafter, das ist ja jetzt schon fast, und ich habe gesehen, wie Olaf schreibt mit für ihre Kurz- und Gut-Folge. Ich glaube, das ist jetzt hier schon fast so ein Zitat.
Ja,
Schulleiterinnen und Schulleiter müssen Wertebotschafter sein. Kannst du das mal einmal ganz praktisch an einem Beispiel erläutern?
Wertebotschafter heißt vor allen Dingen Haltung zeigen. Das heißt, zu verschiedenen Dingen, die in der Schule passieren, eine Haltung einnehmen. Ich nehme zum Beispiel heraus das Thema, dass wir in den Schulen viele Kinder aus unterschiedlichen Kulturen haben, dass wir zunehmend Kinder sind, die auch Flucht erlebt haben. Dass in der Schule ganz klar wird, dass es keine Diskriminierung in der Schule gibt. Und wenn Kinder sich diskriminiert fühlen, dass ich das als Schulleiter oder als Lehrkraft ernst nehme, es aufgreife, es mit den anderen bespreche, es zum Thema mache und zeige, dass derjenige, der davon betroffen ist, nicht alleine steht, sondern dass es dann ein Thema in der Schulgemeinschaft ist.
Gerd, du hast natürlich völlig recht. Ich hatte mir das notiert, die Schulleitung als Wertebotschafter, das hast du messerscharf beobachtet. Und ich habe mir auch noch notiert, die Schule als Ort der Orientierung, weil das ist natürlich auch ein wunderbarer Anspruch, den wir weitergeben wollen, denn wir haben ja unglaublich viele Möglichkeiten, die wir in der Schule auch umsetzen können. Ich würde jetzt gerne auch noch mal wieder auf die UNESCO-Ebene blicken und von daher meine Frage an Herrn Dr. Luxscheiter richten. Schauen wir mal auf den Weltbildungsbericht. Also die UNESCO führt ja im Rahmen des Weltbildungsberichtes regelmäßig Umfragen zum globalen Stand der Bildung durch. Der ganz große Wurf eigentlich. Welche aktuellen Erkenntnisse hat denn der letzte Bericht ergeben? Und dann natürlich die Frage, die sich daraus ableitet, ist klar. Wie sollten, wie müssen Bildungssysteme darauf reagieren?
Ja, im Grunde ist das eine perfekte Brücke zu dem, was gerade gesagt wurde. Wenn wir von Schulleitungen sprachen, dann trifft es genau das Thema des diesjährigen Weltbildungsberichtes. Also es gibt natürlich immer das generelle Monitoring, wo stehen wir, dem SDG 4, für das ja die UNESCO verantwortlich ist weltweit, aber eben auch, was gibt es besonders für Fokus auf welches Thema. Und da hat man diesmal das Thema Leadership gewählt, um sich genau anzuschauen, was spielen denn Schulleitungen für eine Rolle und was haben sie für eine Verantwortung und welchen Stellenwert hat überhaupt die Idee Leadership an sich. Das hat für große Aufmerksamkeit gesorgt, weil das vielleicht manchmal auch etwas unterbelichtet ist in den ganzen Befassungen, die es ja durchaus mit Bildungssystemen gibt. Und da ist jetzt gerade auch für Deutschland, glaube ich, festzustellen, dass es gerade in der Vorbereitung von Lehrkräften, die dann beispielsweise in die Schulleitung kommen, durchaus noch mehr Angebote geben könnte, um dieses Management von Schulen ernster nehmen zu können, diese Gestaltungskraft, die damit einhergeht, darauf eingestellt zu sein, dass man eben eine ganze Schule mitnimmt. Und die UNESCO schreibt in dem Weltbildungsbericht so schön, es geht nicht um Heldentum an dieser Stelle, sondern es geht darum, Teams zu koordinieren, die Richtigen zu finden, die das Richtige voranbringen. In dem Kontext, was wir gerade heute beschreiben mit Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist ja auch immer der Gedanke des Whole Institution Approach, also dass es nicht darum geht, man hat hier das Thema im Curriculum und jetzt gehen wir nach Hause, sondern die ganze Institution lebt das, was man auch an Werten und Haltungen unterrichtet. Das ist das eine, dass also das Thema Leadership durchaus auch im System noch ernster genommen werden muss, auch was die entsprechenden Ressourcen dafür betrifft und die Vorbereitungen. Das andere, wie steht's mit der Bildung weltweit? Das ist natürlich, da muss man mit sehr großen Zahlen hantieren und die immer wieder auch erschreckend sind. Beispielsweise, dass 250 Millionen Kinder und Jugendliche auf der Welt gar nicht zur Schule gehen. Wir haben auch in Deutschland ein Thema mit Schulabbrechern beispielsweise. Also auch das dürfen wir nicht außer Acht lassen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben eigentlich ein sehr gut funktionierendes und ausdifferenziertes Schulsystem. Wir haben auch hier Probleme, die wir angehen müssen. Aber weltweit gesehen sind das große Zahlen, wenn wir daran denken, dass die Einschulungsquote relativ konstant bei 75% nur liegt. Also da gibt es auch im internationalen Kontext in der Kooperation noch viel zu tun. Kontext BNE nochmal, wenn man schaut, in welchen Ländern, in welchen Curricula ist ein sogenannter Green Content zu finden, ist die Feststellung, dass ein Drittel keinen Green Content aufweisen. Also auch da gibt es für die Weltgemeinschaft noch viel zu tun, dass Bildung und Nachhaltigkeit noch viel selbstverständlicher zusammengedacht werden müssen. Ansonsten haben wir natürlich in Deutschland da schon viele Fortschritte erreicht.
Vielleicht um die Zahlen nochmal ein bisschen einordnen zu können. Sie sagten gerade, 250 Millionen Kinder gehen weltweit nicht zur Schule. Also das muss man sich wirklich auch nochmal bewusst machen, wie hoch diese Zahl ist. Viel zu viel, gar keine Frage, da sind wir uns einig, genauso wie die Schulabbruchsquote in Deutschland. Ich würde gerne Sie nochmal fragen, sind die Zahlen gestiegen oder wie kann man das bewerten?
Das ist natürlich nach der Pandemie auch ein bisschen schwer einzuordnen. Ja, das sind Jahre gewesen, wo die Schuleinschulungsquoten nochmal runtergegangen sind, wieder nachdem man Fortschritte erzielt hatte. Eigentlich sind wir als Weltgemeinschaft auf einem Weg, wo die Beschulungsquote steigt. Aber die Pandemie hat uns nochmal weit zurückgeworfen. Und dann muss man ja auch immer noch mal schauen, wie ist das verteilt, Jungen und Mädchen beispielsweise. Da gibt es auch noch große Klüfte, die man im Auge behalten muss. Also die Zahlen von Jahr zu Jahr zu vergleichen ist schwierig, aber es gibt einen Trend der Verbesserung, aber es gibt eben auch den Rückschlag durch die Pandemie beispielsweise. Und natürlich haben wir es derzeit mit vielen massiven Kriegen zu tun. Wenn Sie allein an den Sudan denken, wo 90% der Schulinfrastruktur meines Wissens zerstört ist.
Ich bin ja seit kurzem nicht mehr Schulleiter, aber wir hatten eine Partnerschule im Sudan, als die wir auch immer unterstützt haben. Deswegen haben wir auch nicht abgesprochen, aber die musste auch schon mehrfach umziehen. Also, weil dann wieder zerstört, dann war wieder Krieg, dann haben sie ein bisschen Ruhe gefunden, dann konnten die Kinder mal lernen, aber dann sind sie auf der Flucht. Und das sind Dinge, die sind uns manchmal gar nicht so bewusst, weil nehmen wir bloß den Sudan und dann bin ich damit auch fertig, weil da die Taschen, der Kegel der Taschenlampe nicht so hingeht. Wir schauen natürlich zu Recht auch in die Ukraine, wir schauen dann mal wieder in den Iran, dann geht der Kegel da auch wieder weg. Aber der Sudan ist wirklich so ein wirklich vergessenes Elend auf dieser Welt, was auch medial kaum vorkommt. Das wäre auch nochmal eine ganze Folge wert, darüber zu sprechen. Ein Punkt, den Sie genannt haben, war die Frage Leadership. Es ist natürlich für Herrn Beckmann die Vorlage Deutscher Schulleitungskongress. Leadership, das ist das Kerngeschäft des Deutschen Schulleitungskongresses. Wie identifiziert ihr die Themen und wie spiegeln sich zum Beispiel die Ergebnisse der UNESCO wieder in eurem Programm?
Also das Programm entsteht ja in einem langen Prozess. Das beginnt eigentlich damit, dass wir nach einem Schulleitungskongress das Feedback der Teilnehmenden einholen, worin natürlich auch steht, welche Themen sind für euch wichtig, welche Themen sollten beim nächsten Schulleitungskongress aufgegriffen werden. Dann haben wir daneben einen Programmbeirat, der in dem verschiedene Expertisen aus Wissenschaft, Schulaufsicht, Schulleitung, aus dem Gewerkschaftsbereich sind, die Themen identifizieren, die für Schulleitungen von besonderer Bedeutung sind. Und dabei blicken wir natürlich auch immer auf die Herausforderungen oder auf aktuelle Studien, die es zum Bereich Schulleitung gibt, damit wir diese Themen aufgreifen. Und wir stellen fest, dass über die 4 Jahre hinweg, indem wir den Schulleitungskongress machen, das wird jetzt der 14. sein im Herbst, dass das Thema Führung immer wieder ein ganz wichtiges Thema ist. Wie schaffe ich es, bestimmte Dinge umzusetzen, das Team mitzunehmen, das Team mitzubegeistern für das, was wir als Schule leisten müssen in unserem besonderen Ort und dann aber auch eben zu gucken, auch das ist ja ein Aspekt des Schulleitungskongresses, wie kann ich von anderen lernen, wo gibt es Best-Practice-Beispiele, wie kann ich mich mit anderen Schulleitungen vernetzen. Es ist ja nicht nur der Schulleitungskongress ist ja nicht nur eine reine Fortbildungsveranstaltung, wo ich bestimmte Dinge abrufe, sondern ein ganz wichtiger Punkt für diejenigen, die zu uns kommen, ist ja auch die Vernetzungsmöglichkeit, die es dort gibt, um eben mit anderen Schulleitungen aus anderen Schulformen, aber auch aus anderen Bundesländern ins Gespräch zu kommen und über den Zaun zu gucken.
Ich habe noch eine Frage in dem Fall an dich. Ich habe das Leadership gesagt und in Führung gehen. Und jetzt aus der langjährigen Erfahrung VBE, wir nehmen ja oft aus dem beamtenrechtlichen Laufbahn, werden dann Leute in Schulleitungen kommen, die entsprechenden Dienstjahre haben. Aber uns fehlen, und das habe ich jetzt in letzter, wirklich in meiner Tätigkeit eben sehr oft erlebt, ich habe auch Referendare ausgebildet, wo ich gedacht habe, wow, die sind eigentlich schon ziemlich weit. Was würden die für eine tolle Farbe reinbringen in so ein Schulleitungsteam? Geht aber nicht, weil die beamtrechtlichen Voraussetzungen gefehlt haben an vielen Stellen. Wie sind da eure Erfahrungen?
Also ist in den Ländern ja sehr unterschiedlich und insbesondere unter dem Druck, dass wir in manchen Schularten ja Schwierigkeiten haben, inzwischen Personen zu finden, die bereit sind, die Aufgabe der Schulleitung wahrzunehmen, hat sich das schon ein Stück weit verändert. Also es gibt ja eine Reihe von jungen Schulleitungen auch. Wir sehen das auch in den bei den Teilnehmenden, dass sich der Altersschnitt verändert, dass wir zunehmend junge Menschen haben und auch junge Menschen zu uns kommen zum Schulleitungskongress, die beabsichtigen, in die Schulleitung zu gehen, um mal reinzuschnuppern, welche Themen alles auf sie zukommen und sich vielleicht schon im Vorfeld auch eine Unterstützung holen.
Also in Rostock wäre eine ganz fantastische Stelle an der Don Bosco-Schule jetzt frei, eine Schulleiterstelle. Also ich packe das mal mit in die Shownotes.
Gut, ich bin raus, Gerd, ne? Du könnt wie du.
Ja, aber muss man sagen, gibt es natürlich große Fußstapfen zu füllen da in der Don Bosco-Schule. Ne? Also auch das sei gesagt. Ja, aber ganz wichtig finde ich auch dieses Thema Leadership, Verantwortung in die Schulleitung zu bringen und vielleicht auch vielen Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, Mut zu machen. Einfach mal zu sagen, ich traue mich, ich gehe da mal gucken, ich schnupper mal rein. Vielleicht unterschätze ich mich eigentlich in den Fähigkeiten, die ich selber habe und da ist noch Luft nach oben und ich kann noch aktiver mitgestalten, wenn ich mich in die Schulleitung vielleicht mal begebe. Das natürlich nochmal mit dem Blick auf den DSLK auch Ende November und hier unser Fokus auf Deutschland, klar. Aber nochmal der Blick ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Also dass Bildung der Schlüssel zur Förderung und zum Schutz von Menschenrechten ist, ich denke, da sind wir uns einig, das ist gar keine Frage. Jetzt haben wir schon gehört, was die UNESCO festgestellt hat in den Erhebungen etc., welche Probleme es gibt, keine Frage, die Herausforderungen sind groß. Dennoch würde mich halt auch interessieren, welche aktuellen Initiativen verfolgt denn die UNESCO, um diesen Zusammenhang, also zwischen der Förderung von Bildung, Schutz von Menschenrechten, Nachhaltigkeit etc., weltweit weiterhin zu stärken. Wo sind denn da die Ansätze?
Also zum einen hat sie genau dieses Thema des Zusammenbringens von verschiedenen Anforderungen an Bildung 2023 zu einer sehr attraktiven Empfehlung zusammengeführt. Das ist die Empfehlung für Bildung für Nachhaltigkeit und Frieden und Menschenrechte, dass eben genau festgehalten wird, wie man Bildung nicht nur als Menschenrecht ausüben können muss, sondern eben, dass Bildung auch die Voraussetzung ist, dass Menschenrechte überhaupt gekannt sind und praktiziert werden und ihre Realisierung finden. Und allein mit so einem völkerrechtlich geltenden Text kann man natürlich sehr viel Orientierung bieten. Und unsere Aufgabe als Deutsche UNESCO-Kommission ist natürlich auch dazu beizutragen, so wie alle Nationalkommissionen das in ihren Ländern tun, solche Empfehlungen, solche Rahmenrichtlinien auch bekannt zu machen. Denn ich glaube, oft, wenn wir über Bildung sprechen, sind Institutionen wie die OECD oft sehr bekannt durch bestimmte Datenlagen. Aber dass man in der UNESCO eine Organisation hat, die sehr an der Seite der Lehrkräfte steht, die sehr viel Handreichungen bereithält und sehr viel Orientierung gibt, gerade mit diesem Anspruch, da steht die Weltgemeinschaft dahinter. Wenn wir sagen, in der Bildung muss es möglich sein, Menschenrechte erfahren zu können, Menschenrechte kennen und leben zu können und da die richtigen Haltungen beigebracht zu bekommen. Ich glaube, das ist ein Pfund, das die UNESCO hat und dann eben auch in ihren entsprechenden Netzwerken, da gibt's Lehrstühle, da gibt's die Schulnetzwerke, in die Realität führen kann.
Okay, also vielen Dank für den Einblick in die ganz konkreten Ansätze. Verlinken wir auch, dass man es nochmal nachschauen kann. Und ich würde gerne auch noch ergänzen, denn wir haben ja jetzt diese wunderbare Partnerschaft mit dem DSLK und auch wir Digis haben auch Digis zum Thema Menschenwürde, Kinderrechte etc. Also auch da wirklich nochmal klicken, kommt in die Shownotes, denn da kann man wunderbar umfassend in dem Bereich auch mit der eigenen Klasse arbeiten. Ich glaube, Gerd, du wolltest da auch noch etwas ergänzen?
Naja, das ist jetzt das, was Dr. Luxschalter gesagt hat, ist im Grunde genommen, müssen wir jetzt in die Umsetzung bringen. Und die Welt ist natürlich riesig, aber die Welt endet nicht am Schulturm. Wir haben fantastische Schulen in Deutschland, die das schon machen. Dr. Luxschalter Sie sind in der Jury des Nachhaltig-, also des BMI-Preises des DSLK, Udo Beckmann auch. Sie möchten noch was ergänzen, bevor wir auf den Preis kommen, bitte.
Ich wollte genau aber diesen Bogen schlagen, den Sie jetzt anbieten. Nämlich, wenn man sagt, einerseits gibt es große Texte und dann muss man es aber schauen, wie kriegen wir es denn in die Umsetzung, dann sind solche Preise wie der DSLK-Preis oder auch wir vergeben Auszeichnungen mit dem BMBF zusammen, die BNE-Auszeichnung, BNE-Nationaler Preis für generelle Initiativen in dem Feld, also auch außerschulischer Art. Das sind genau die Möglichkeiten, wo Menschen, die etwas davon umgesetzt haben, sichtbar werden, Vorbilder werden für andere und wo wir diese hehren Ziele wirklich zu ganz konkreten Erlebnissen machen können. Und insofern ist das eine völlig richtige und auch von der UNESCO ja angestrebte Methodik. Deswegen ist das ja eine Organisation, die beispielsweise als einzige diese Nationalkommission hat. Immer mit der Idee, wir müssen unsere Themen nicht nur in die Politik tragen, wir müssen sie in die Zivilgesellschaft tragen. Und das ist auch eine Erkenntnis, die, glaube ich, wenn wir von Leadership sprechen, auch im Bildungssystem Eingang gefunden hat, dass es darum geht, auch das Setting von Bildungseinrichtungen mitzunehmen, dass wir auch die Familien mitdenken beispielsweise.
BME beginnt dort, und so habe ich es ja auf dem Deutschen Schulleitungskongress ja jetzt zweimal erlebt, unter anderem in Grundschulen, wenn es einen Schulgarten gibt, wo Biogemüse angebaut wird und wo die Kinder mitentscheiden können, was angebaut wird. Das ist schon BNE. Das sind schon Kinderrechte, ja?
Jo, und wenn es da noch weitergeht, Gerd, ja, wenn es da noch weitergeht, dass nicht nur das Gemüse angebaut wird, sondern es dann auch verarbeitet wird in der eigenen Küche, zur Verpflegung genutzt wird.
Letztes Jahr der Preis.
Also das war ja letztes Jahr auch ein Beispiel aus von einer Grundschule aus Bayern, die das deutlich gemacht hat. Dann wird eben deutlich, was uns auch so wichtig ist bei dem Preis, dass es hier um einen ganzheitlichen Ansatz geht. Es geht nicht um Projekte Ritis, es geht um einen ganzheitlichen Ansatz in der Schule.
Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Wir haben jetzt den DSLK-Schulpreis, wir sagen immer so BNE, ich sage es nochmal wirklich ganz deutlich, Bildung für nachhaltige Entwicklung, haben wir jetzt schon hier in den Fokus genommen. Er hat sich ja zu einem der wichtigsten Preise in Deutschland in dem Bereich entwickelt. Aber nochmal die Frage an Sie, Herr Beckmann. Welche Kriterien sind denn jetzt eigentlich entscheidend für die Vergabe? Und auch welche Botschaft möchten Sie mit diesem Preis an Schulen senden? Best Practices gibt es, aber ja, was sind die Kriterien? Warum ist Ihnen das so wichtig, diesen Preis auch zu vergeben?
Also es gibt ja eine zahlreiche Kriterien, an denen sich auch die Schulen orientieren, die sich bei uns bewerben. Einen Punkt habe ich gerade schon genannt, das ist der ganzheitliche Ansatz. Also das heißt, Schule lebt Nachhaltigkeit in allen Bereichen und zwar vom Unterricht über das Schulklima hin bis in die Schulorganisation, ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, der uns ganz wichtig ist, ist das Thema Demokratie. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler müssen an Entscheidungsprozessen beteiligt werden. BNE ist kein Top-Down in der Schule, sondern es geht darum, die in der Schulgemeinschaft Beteiligten partizipieren zu lassen. Uns ganz wichtig ist eben, dass auch Schülerinnen und Schüler hier gefragt werden, Entscheidungsmöglichkeiten haben. Und natürlich ist auch wichtig, damit Innovation anzuregen. Man geht neue, mutige Wege, die gezeigt werden. Wir hören ja oft, dass Schulen sich in einem engen Korsett fühlen von vielen Vorschriften. Und hier zeigen Schulen oft, dass man eben auch Mut haben kann, dass man darüber hinausgehen kann. Ich sage immer, nicht so viel Fragen machen. Und der letzte Punkt, den ich noch nennen will, ist Wirkung nach außen. Das heißt also, dass die Arbeit in den Schulen, das Leben in den Schulen auch in die Kommune hineinstrahlt. Und das Schöne bei unseren Schulpreisen ist auch, dass wir mitbekommen, dass es auch Schulträger gibt, die Schulen, die sich auf diesen Weg machen, auch gut unterstützen. Es gibt natürlich auch andere, aber es gibt auch solche Schulträger. Wir wollen Schulen darin bestärken, zu zeigen, was in ihnen steckt, was sie an Gestaltungskraft haben, was sie an Mut haben. Der Preis sendet die Botschaft, wir brauchen Vorbilder und ihr Schulen, die sich bei uns bewerben, ihr seid welche.
Welches Feedback bekommen Sie denn auch auf die Preisträger und auf die Projekte, die da ausgezeichnet werden? Weil natürlich, es wird jährlich verliehen und es gibt sicherlich viele Schulen, die auch den Preis verdienen würden, ganz klar. Aber welchen langfristigen Impact erhoffen Sie sich denn oder wo haben Sie vielleicht auch schon Feedback bekommen, dass es funktioniert, um auch das Bewusstsein für die nachhaltige Entwicklung in der Bildungslandschaft weiter zu stärken?
Naja, wir möchten ja auf der einen Seite mit dem Schulpreis hervorragende schulische Arbeit würdigen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber, dass wir zeigen wollen, was man auch manchmal unter schwierigen Bedingungen trotzdem mit Schülerinnen und Schülern gerade in diesem Bereich leisten kann. Und die ausgezeichneten Schulen machen halt anderen Schulen Mut, mal in die mehr Innovation zu gehen, neue Wege auszuprobieren. Und der Preis hilft uns natürlich dabei, diese Beispiele dann auch publik zu machen, ihnen eine große Bühne zu geben, bei denen auch Medien vor Ort sind, die das dann wieder weiter hinaustragen, oder andere Schulen haben die Möglichkeit, die Preisträger zu befragen: Hey, wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr angefangen? Wo waren eure Schwierigkeiten? Das ist eigentlich das, was hinter diesem Schulpreis steckt.
Also auch die Veranstaltung, also wenn die Auszeichnung ist, das muss ich jetzt mal sagen, ist für mich auch persönlich immer eines der Highlights auf dem Kongress, weil natürlich dann auch die Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen und die sprechen so, wie sie denken und fühlen. Das kann ich nur empfehlen, wenn man dort ist, unbedingt an der Preisverleihung teilnehmen. Es lohnt sich. Am besten natürlich an der Preisverleihung teilnehmen und einen Preis gewinnen. Sind andere Länder weiter in dem Bereich, Dr. Luxalter, als Deutschland?
Ich glaube, Deutschland hat da schon eine ganz gute Position im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir haben ein paar Partnerländer wie etwa Japan, Korea, wo wir auch immer wieder hören, was für große Initiativen da auch durchgeführt werden, und einige weitere mehr, die noch aufzuzählen wären. Aber insgesamt, wir hatten ja vor einigen Jahren, 2021, auch den Weltkongress für Bildung für nachhaltige Entwicklung der UNESCO, wurde von Deutschland ausgetragen. Da gibt es eine Berliner Erklärung als Abschlussdokument. Insofern ist auch das Thema mit Deutschland etwas konnotiert. Und ich glaube, die Vielfalt der BNE-Landschaft, also auch wenn wir das Kürzel immer so etwas abstrakt klingt, aber die Vielfalt der Landschaft, die sich inzwischen etabliert hat, durch die verschiedenen Preise, durch die Kommunen und Initiativen, die sich mit ihren Auszeichnungen auch sichtbar gemacht haben, die spricht schon sehr dafür, dass wir hier weit gekommen sind schon.
Ich würde gerne nochmal den Herrn Beckmann etwas zum Preis konkret fragen, denn wir haben jetzt die Signal Iduna als Preisstifter auch dabei. Sie hatten eben schon gesprochen von der medialen Reichweite, auch natürlich von der Breitenwirkung. Welchen Einfluss hat denn diese Art der Unterstützung auf die Reichweite und vielleicht auch auf die Bedeutung des Preises, wenn dann ein großes Unternehmen wie die Signal Iduna sagt, wir gehen da rein und wir unterstützen das?
Das, was die Signal Iduna in diesem Fall auszeichnet, jetzt unabhängig davon, dass sie jedes Jahr 50.000 Euro zur Verfügung stellt, die wir an 5 Schulen ausschütten können, um ihre Projekte fortzuführen oder um neue Projekte zu initiieren, ist vor allem, dass sie damit zeigt, dass sie Vertrauen statt in die Kraft derjenigen, die in der Schule arbeiten, und dass es ihnen wichtig ist, diejenigen, die sich auf den Weg machen, zu unterstützen und junge Menschen unterstützen, die eine Zukunft verdienen, die eben mehr ist als Notendruck und Lehrpläne. Und die Signal Iduna, insbesondere auch der Vorstand, insbesondere auch Thorsten Uhlig, der mich dabei sehr stark unterstützt hat aus der Vorstandsebene der Signal Iduna, ist: Wir als Unternehmen übernehmen Verantwortung für Bildung, für Gerechtigkeit, für Zusammenhalt. Und wenn ein Unternehmen ein solches Signal sendet, dann verändert das auch etwas. Und sie machen es ja eigentlich erst möglich, dass wir diese große Bühne für den Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung auf dem Kongress schaffen können, und ermutigen eben damit auch andere Schulträger, andere Schulleitungen, Eltern und Kollegien. Und dafür bin ich der Signal Iduna außerordentlich dankbar.
Ja, eine ganz wichtige Partnerschaft und einen starken Partner, den Sie da an der Seite haben. Aber nicht nur die Signal Iduna, sondern auch die Digis sind ja in diesem Jahr Partner vom DSLK. Da freuen wir uns auch wirklich drauf, und Gerd und ich. Wir werden natürlich auch live dann vom Kongress berichten. Wir werden davon podcasten. Wir
haben ein Studio natürlich dort. Auch,
wie bitte?
Wir haben ein Studio dort.
Ja, wir haben ein richtig tolles Studio, und wir tragen natürlich auch was vom Schulpreis. Also wir werden ganz viel da Reportagen machen und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auf dem Laufenden halten. Ich würde gerne jetzt abschließend Ihnen beiden nochmal die gleiche Frage stellen. Und zwar, da wir Podcast-Partner sind des DSLK, interessiert uns natürlich auch die Zukunft. Also sprich, welche Chancen sehen Sie denn für die Kooperation zwischen Bildungsinstitutionen, UNESCO und Kongressformaten wie dem DSLK, um Bildung für nachhaltige Entwicklung voranzutreiben? Herr Beckmann startet vielleicht?
Ja, ich sehe darin eben die Möglichkeit, ein gemeinsames Ziel voranzubringen, zu zeigen, wie man es auch in die praktische Ebene der schulischen Arbeit hineintragen kann, dass es eben nicht nur auf der Metaebene stattfindet, sondern dass man es in konkretes Handeln in den Schulen umsetzen kann. Und von daher glaube ich, ist es eine gute Partnerschaft, die wir in dieser Frage haben.
Da schließe ich mich an und sage, ich glaube, in diesen Allianzen, in diesen Konstellationen liegt tatsächlich auch die Zukunft generell, dass man bestimmte Themen nicht alleine bewerkstelligt, sondern wirklich sich zusammenschließt. Und was macht den Mehrwert des Bezugs zur UNESCO aus? Ich finde das immer wieder relevant zu sagen, wo die UNESCO herkommt, dass sie aus dem Kriegserlebnis kommt von 1945, dass da die Besinnung war, wir müssen in Bildung investieren, und sich über die Frage, welche Bildung das sein soll, zu verständigen, ist ein top aktuelles Thema, dass man diesen Gedanken, dass das alles im Kontext von Friedensarbeit steht, nicht aus den Augen verliert. Und dass man dabei auch merkt, das ist ein Thema, was nicht nur national ist, sondern dass das vor allen Dingen ein globales Thema ist. Und wenn wir von lokalen Initiativen sprechen, die sich diesen Themen widmen, ist es umso bedeutender zu sagen, sie stehen in einem Netzwerk von einer Weltgemeinschaft, wo man sich weltweit damit beschäftigt, weil Nachhaltigkeit, Zukunft, das ist nun mal, hört an keiner Ländergrenze auf. Und da ist es eben wichtig, dass wir uns als sogenannte Global Citizens auch verstehen, für die UNESCO viele Ideen und Programme bereithält.
Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Besser kann man hier nicht rausgehen. Bildung ist Friedensarbeit. Also das ist vielleicht auch die Botschaft, die wir ja mitnehmen. Wer sich auskennt, wer Verständnis hat, wer anderen gegenübertritt, wo Gerechtigkeit ist, da kommt dann auch der Frieden. Das ist ein schönes Bild, und daran müssen wir alle jeden Tag in Schule arbeiten. Vielen herzlichen Dank. Wir werden jetzt hier öfter was vom DSLK hören, wie Ola hat es gesagt. Andere Gäste werden folgen, vielleicht machen wir gleich im Nachgespräch nochmal. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal für Ihre wichtige Aufgabe alles, alles Gute, viel Kraft. Wir und ihr da draußen, wir kümmern uns jetzt um den Frieden. Wir machen gute Bildung.
Das machen wir. Herzlichen Dank an Herrn Dr. Luckscheiter und Udo Beckmann. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke auch.
Nachgedacht.
Ja, Gerd, Roman Luckscheiter und Udo Beckmann bei uns im Gespräch. Das erste Mal eine Premiere zu viert im Podcast. Ich muss sagen, hat mir wirklich Spaß gemacht, war sehr abwechslungsreich, und ich fand die unterschiedlichen Blickwinkel auch sehr spannend. Ich habe jetzt schon mal noch einen besseren Einblick bekommen, was mich beim DSLK eigentlich alles erwarten wird. Wie ging es denn dir? Du hast ja, hatten wir im Vorgespräch schon gesagt, Erfahrungen mitgebracht. Du weißt, wie es vor Ort abläuft. Wie hast du das Gespräch und den Input empfunden?
Das Gespräch habe ich erstmal als sehr interessant empfunden. Du hast ja gemerkt, gerade das Thema Südsudan hat mich extrem getriggert, weil es ein Thema ist, was mich die letzten 18 Jahre an meiner Schule auch mitgeprägt hat, weil wir da eine Partnerschaft haben und ich natürlich auch die Nöte kenne, die es dort gibt. Ich finde total interessant den Bogen, den Sie geschlagen haben. Also von dieser globale Blick, dann runter bis zur Grundschule.
Bis zum Kräutergarten.
Ja, vielleicht vermutlich kann man das sogar bis in die Kita tragen.
Absolut.
Jeder ist damit verantwortlich, diese Ideen zu tragen und diese Werte zu transportieren. Eine andere Sache, die mir jetzt spontan noch eingefallen ist, weil ich will noch nicht albern werden. Wir haben ja über die Signal Iduna gesprochen. Da möchte ich mich jetzt an dieser Stelle, möchte ich die Chance nutzen, mich einmal zu entschuldigen. Denn vor 2 Jahren habe ich in meinem Vortrag gesagt, dass es gut wäre, Ingwer-Schutz als Podcaster zu nehmen, weil das die Stimme gut durchblutet, und die Signal Iduna hatte so kleine Ingwer-Schutz. Dann bin ich nach meiner Keynote hin und wollte mir noch einen holen, und dann sagte der, er hat mich dann nicht zu erkennen gegeben, ja, da hätte wohl irgendeiner an so einer Keynote gesagt, bei Signal Iduna gibt's diese Ingwer-Schutz, und die Leute haben uns jetzt alles hier weggerissen. Die haben das Ding, den Stand leer gemacht. Ich werde solche Empfehlungen nicht mehr ausgeben. Partielles Leadership. Und da sind wir schon, sie haben mir vertraut. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Fantastisch. Das ist bei uns auch wichtig, dass Firmen Verantwortung übernehmen für solche Themen wie Nachhaltigkeit, Menschenrechte und Bildungsgerechtigkeit. Und wir haben von Leadership gesprochen, Schulleitung als Wertebotschafter. Das ist auch eine starke Message, oder?
Das ist eine starke Message. Ich muss leider sagen, ich habe es auch anders in meiner aktiven Karriere als Lehrerin erlebt. Na, also manchmal hast du auch Schulleitungen, die sich dessen nicht so bewusst sind oder denen es einfach vielleicht auch
als Statusbotschafter. Schulleitung ja, als Statusbotschafter.
Genau, in einer Ich-Botschaft vielleicht, aber halt nicht in der Konformität und in der Art von Teamwork, die genau auch angesprochen wurde. Und das ist ja eigentlich genau das, wie wir eigentlich mittlerweile verstanden haben sollten, dass wir unsere gemeinsamen Ziele besser erreichen, wenn wir Absolut. Auch im Team an einem Strang ziehen und jetzt nicht einen Player, eine Playerin haben, die da eigene Wege geht. Also ich denke, da gibt es auch ganz viele Inspirationen dann beim DSLK. Und du hast es schon einmal kurz angesprochen, Gerd, wir kriegen eine ganz tolle Podcast-Box.
Ja.
Wollen wir noch mal ein bisschen darüber was verraten, was dann da beim DSLK mit uns beiden live vor Ort los sein wird?
Wir werden Menschen zu uns, die wir vielleicht auch noch gar nicht kennen, in die Podcast-Box einladen und mit ihnen über den Deutschen Schulleitungskongress sprechen. Also dort live vor Ort, da werden jetzt auch noch ein paar Dinge vorbereitet, alles können wir auch noch nicht verraten. Hört immer mal in unsere Folge rein, da gibt's dann immer die Neuigkeiten.
Updates neuesten ja. Neuigkeiten.
Neueste Neuigkeiten, eine Tautologie. Folgt uns da einfach und da verraten wir euch, wie das aussieht. Wir werden auf alle Fälle ein Studio dort vor Ort haben. Ich werde auch wieder live unterwegs sein. Hab mir gestern gerade ein brandneues Mikrofon bestellt, wo ich noch bessere Aufnahmen mitmachen kann. Die Digis werden da ganz medial unterwegs sein, was ja natürlich auch zum Kerngeschäft unseres Mutterkonzerns Funke Medien gehört.
Naja, und wir Digis mit digitaler Bildung, sorry, aber wo gehören wir denn hin, wenn nicht da? Ne? Wir müssen die Schulleitung erreichen. Wir wollen Schulleitungen erreichen, um die Digis in den Unterricht zu bringen und den Unterricht natürlich entsprechend zu bereichern. Also ich freue mich schon sehr darauf und würde sagen, ein Tipp möchte ich gerne noch an der Stelle loswerden, denn im Gegensatz zu unserem üblichen Turnus hört ihr mich nächste Woche nicht alleine in einer Kurz- und Gut-Folge. Wir hatten nämlich so eine großartige Aufnahme mit Stefan Rupana, dem, muss man sagen, mittlerweile ehemaligen Schulleiter der Alemannenschule in Wütöschingen. Der passt ja so super vom Thema jetzt auch zum Thema Leadership.
Also besser geht's nicht.
Besser geht's nicht, Schulleitung etc.
Der bringt alles das, was wir gerade theoretisch gehört haben, kriegt ihr von Stefan, aber in so einer Dichte und in so einer Fülle und Lebensweisheit, wie man es selten hat. Da dürft ihr euch richtig, richtig drauf freuen.
Eine starke Folge mit jahrzehntelangen Best Practices, die ihr ja auch teilt im Podcast. Hat richtig viel Spaß gemacht. Da könnt ihr euch nächste Woche also schon auf eine Hauptfolge freuen mit Stefan Rupana. Und jetzt hat Gerd natürlich noch immer eine Ankündigung zu machen und einen Tipp für euch.
Wenn ihr nächste Woche die Folge mit Stefan Rupana hören wollt und auch alle weiteren Folgen mit den Gästen des DSLK, whatever, alle, die jetzt noch kommen, dann abonniert diesen Kanal, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, schreibt uns eine Kritik auf Apple Podcast oder wo immer ihr uns hört, dann seid ihr immer die Ersten, die
Hey Digis, so geht Lern heute.
Hören. Jetzt einfach den Button klicken.
Bis dann.
Das war Hey Digis, der Bildungspodcast mit Viola Patricia Herrmann und Gerd Mengel. Immer dienstags auf allen Podcast-Plattformen.
Als Pädagoginnen und Pädagogen wissen wir, Wiederholung festigt, denn ihr wollt euch ja noch bis zum 30.04. für den DSLK Schulpreis BNE bewerben. Wie das geht? Alle Infos in den Shownotes oder unter www.dslk-schulpreis.de. Also macht das. Bis bald.